Ja, einen wunderschönen guten Tag alle miteinander. Hallo Jona.
Hallo Jenny.
Heute haben wir ja eine Nachbesprechungsfolge geplant. Und da würde mich erstmal als allererstes bei dir interessieren, was ist so dein erstes Gefühl, das erste, was dir so in den Kopf kommt nach der Folge mit Gerd?
Also, mein erstes Gefühl ist Dankbarkeit. Bin wahnsinnig dankbar nach wie vor, dass er sich so lange mit uns auseinandergesetzt hat. Und ich finde auch ihn im Vergleich zu, oder ich fand das Gespräch auch im Vergleich mit anderen Diskussionen, die ich mit Menschen geführt habe, ob online oder offline, die eine andere Vorstellung von Hundetraining hatten in Bezug auf Verwendung von positiver Bestrafung oder Hemmung mit einzubeziehen ins Hundetraining, fand ich, hat er sehr viele biologische Sachen angesprochen. Also der wusste, was ein Ethogramm ist. Also ganz basic so. Und der, also das kannte ich sonst noch nicht so und das fand ich total toll zu hören erstmal. Weil mir das oft fehlt, dass es um die biologischen Komponenten des Hundes geht. Und ja, das, also überraschend fand ich oder spannend fand ich natürlich die Momente, dass im Grunde hat er ganz offen gesagt, ja, positive Strafe ist eine Option.
Man muss dann natürlich jetzt auch, um das Ganze zu relativieren, sagen, dass er selber meinte, dass er es auch noch nie im Training angewendet hat, beziehungsweise anwenden musste.
Hat er das gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja. Aber ja, das hat mich auch überrascht. Beziehungsweise mal ab von positiv oder negativ, er meinte ja selber, dass es ohne Strafen nicht möglich ist. Und das ist ja schon mal ein guter Take, sag ich mal.
Voll, ja. Insgesamt hat mich das Gespräch sehr darin bestätigt, dass viele HundetrainerInnen und HundehalterInnen, die auf positive Strafe verzichten möchten, gute Arbeit damit, wie geht das zu hemmen und in die Wiederholung zu gehen und damit keinen Quatsch zu machen, glaube ich, wirklich einfach auch noch nicht so richtig erleben durften. Und da bin ich an der Stelle Karnes so, so, so dankbar, also dem Ausbildungsinstitut, wo wir gelernt haben. Also Michael dankbar, Rainer dankbar, Tanja dankbar und allen anderen, die das Konzept so mitgeprägt haben, dass sie da so eine runde Sache geschaffen haben, was komplett an der Realität von Menschen mit ihren Hunden orientiert ist und was so fair und so individuell und so, ja, klein im Individuellen ist, aber so klar im Groben, wenn man sich anguckt, im insgesamt, wie es aufeinander aufbaut, so strukturiert und dass wir da so einen krassen, also das merke ich immer wieder, wenn ich mit HundetrainerInnen spreche, was für einen krassen Werkzeugkoffer wir da mitbekommen haben, aber eben nicht nur jetzt hier steht ein Werkzeugkoffer, da ist das und das und das drin, sondern die Zugabe von ganz, ganz, ganz viel theoretischem Wissen im Hintergrund, um diese Werkzeuge zu bedienen. Das klingt jetzt so, als schrauben wir am Hund rum, aber ich glaube, es ist klar, was ich damit meine und das dann ja individuell eben anzuwenden. Ich glaube, alleine der Begriff Aversivler oder Aversivlerinnen, es fühlt sich irgendwie komisch an, wenn man es gendert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühlt sich es komisch an. Dass da so eine krass verzerrte Wahrnehmung von unserer Arbeit existiert. Ich weiß nicht, würdest du das auch so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, aber auch dem Blickwinkel darauf zuzuschreiben, dass man halt, wenn man etwas ablehnt, eher bei den Extremen ist. Und wenn man etwas ablehnt, dass es dann total schwierig ist, sich differenziert mit etwas zu beschäftigen.
Und da fand ich ihn gerade ganz gut, dass er da nicht so krass in den Extremen ist. Also für uns ist, hat er immer noch eine sehr, sehr extreme Meinung. So, oder also für mich hat er noch eine sehr, sehr extreme Meinung. Aber das geht ja noch mal ganz, ganz, ganz anders weiter. So. Und ja, wenn ich so das über unsere Arbeit oder über TrainerInnen sprechen, also wenn ich darüber höre, wenn ich höre, wie darüber gesprochen wird, dann wird oft so viel reduziert. Und ich glaube, das liegt mit daran, dass es auch eine große Schwierigkeit ist, zu kommunizieren, was wir da tun, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Also wir haben das ja nicht umsonst sehr, sehr doll gelernt. Also da steckt ja wahnsinnig viel dahinter. Obwohl, wenn man es runterbrechen wollen würde, ist es eigentlich im Grunde immer wieder ganz einfach. Die absolute Basis bei allen Konflikten mit Hunden oder bei allem, egal ob Belohnung oder Bestrafung, ist grundsätzlich eine geklärte Beziehung und ein genaues Betrachten der Beziehungsstruktur. Und wenn das nicht geklärt ist, dann wird einfach gar nicht am Hund irgendwas gemacht. So, also dann macht es einfach wenig Sinn, wenn der Hund einen nicht ernst nimmt und die Dinge nicht annehmen kann, egal ob Belohnung oder Bestrafung. Und dann ist es immer wieder dasselbe Prinzip. Also es ist schon wahnsinnig langweilig, das zu sagen. Ich kann es kaum mehr hören, wenn ich das sage. Aber wo Verhalten mehr werden soll, da wird was beigebracht mittels positiver Belohnung und infolgedessen auch negativer Bestrafung. Und wo es weniger werden soll, da wird es mittels positiver Strafe gehemmt mit einer bedingten Hemmung. Und vor allem aber wird es, und das ist das, was irgendwie so oft unter den Tisch fällt und was aber der wichtige Punkt ist, der kaum benannt wird, es wird ganz viel mittels negativer Belohnung dann gearbeitet. Also wir arbeiten so krass viel mittels negativer Belohnung, aber das fällt halt immer unter den Tisch, so.
Also zusammengefasst, uns geht es nicht um die positive Strafe, sondern das Verhalten zu verstärken, was der Hund dann nachher angepasst zeigt in der Wiederholung.
Ja, aber eben nicht mittels positiver Belohnung, ne? Also das ist dann auch wieder so das Missverständnis.
Mittels negativer Belohnung.
Genau. Also konkret, der Hund pöbelt, wir sagen, ne, also oder ich laufe mit meinem Pudel Peter. Nee, komm, wir können jetzt nicht schon. Haben wir noch was anderes? Den coolen Cocker Spaniel. Ich laufe mit meinem coolen Cocker Spaniel den Weg entlang und der kokettiert nicht, sondern der pöbelt. Kokettieren wird auch mit G geschrieben. Der fährt voll aus der Hose, schreit dem anderen Hund rüber, du Arschloch, ich will mit dir deine Ohren zerbeißen. Keine Ahnung, was die Hunde so rufen. Der macht eine krasse Lautäußerung, hängt volle Kanone in der Leine. Und wenn man diesen Clip gesehen hat, ich weiß nicht, kennst du diesen Clip, wo so norddeutsche Jugendliche sich so hauen wollen und so, ist so voll iconic. Und der eine sagt dann so, ja, er ist auch sauer.
Kennst du das? Nee, kenn ich nicht.
Ja, er war halt auch sauer. Das muss ich immer so dran denken. Ich weiß nicht, das findet man bestimmt auch auf YouTube, wenn man auch sauer eingibt. Aber das ist so voll der Take, den ich mir immer mal wieder angucke mit meinem Freund, der kommt aus Norddeutschland und dann sind so Jugendliche so, ich weiß nicht, so in den 90ern oder so. Oh Gott, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber die sich halt so hauen. So, ist auch nicht so ganz unproblematisch mit Menschen mit Migrationsgeschichte versus ja, ein bisschen so andere, aber die hauen sich halt einfach. Mhm. Aber halt irgendwie so ein bisschen fairer teilweise. Teilweise auch nicht, aber da muss ich oft an Hunde denken. Und dann sagen die, ja, er ist auch sauer. Und das ist irgendwie so eine liebevolle Beschreibung von, der hat Arschloch rübergerufen. Mhm. Und oder mit Arschloch geantwortet, wenn ich Arschloch gerufen habe. Wo war ich jetzt? Genau, dass es dann heißt, dass ich meinem Hund sage, hör auf, Arschloch zu rufen. Das ist nicht, das machen wir gar nicht. Und dann aber der Hund sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, das mache ich gar nicht. Und dann in dem Moment, wo er nicht Arschloch ruft, lernt, ich komme vollkommen damit klar, nicht Arschloch zu rufen. Und die Bestrafung, dass ich gesagt bekomme, ich soll nicht Arschloch rufen, fällt eben weg. Und daraus wird häufig geschlussfolgert, und ich finde, das haben wir auch so ein bisschen versucht in der Folge zu erklären, dass Hunde dann durchs Leben gehen würden und sie würden die ganze Zeit nur an Bestrafung denken. Und das ist nicht mein Eindruck, wenn wir uns das Ausdrucksverhalten der Hunde angucken, sondern wenn wir einen guten Übungsaufbau hatten, also aus der Praxis, wie die Hunde dann aussehen, dann ist es natürlich so, dass sie am Anfang denken, oh, ich darf nicht Arschloch rufen, ich darf nicht Arschloch rufen. Aber wenn die dann sehr oft nicht Arschloch gerufen haben, dann sind da einfach entspannte Hunde an der Leine und nicht total runtergehemmte Hunde.
Ich würde sogar noch so weit gehen, dass die nicht sagen, oh, ich darf nicht Arschloch rufen, sondern eher ein, ich darf nicht Arschloch rufen.
Ja, so sieht das eher aus. Oh Mann, ich würde jetzt auch so gerne Arschloch rufen, aber genau. Ich mach's nicht, weil sonst kriege ich Ärger.
Ja.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Das,
und dann, was mir halt dann auch aufgefallen ist, und das finde ich auch ein bisschen schade, ich meine, ich habe das versucht, auch in der Folge irgendwie unterzubringen, indem ich provokativ gesagt habe, dass wir Hunde öfter mal als dumm bezeichnen dann. Also, dass sie, also ich würde es so nennen, dass man Hunde für dumm hält, weil man immer denkt, Hunde brauchen dann auf jeden Fall irgendwie eine Anleitung über den Menschen, was Alternativverhalten angeht.
Ah, dass Hunde für dumm verkauft werden, genau. Von uns Menschen. Mhm.
Ja, und das finde ich halt auch problematisch, weil man auf der einen Seite sagt, Hunde sind komplexe, hochsoziale Lebewesen, aber auf der anderen Seite brauchen sie immer irgendwie eine Anleitung über den Menschen, weil ohne den Menschen können sie ja gar nichts. Und da halt dann immer dieses, ja, aber dann müsste ich dem Hund auch eine Alternative geben und dann ist die Bestrafung ja nicht so blöd. Das finde ich dann schwierig, es auch einfach mal stehen zu lassen und dass der Hund halt selber mal eine Alternative sucht, weil nicht pöbeln, egal was der Hund dann macht, ist ja dann halt die Alternative und das können Hunde ja durchaus auch selber entscheiden. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt also mein Eindruck aus der Praxis, dass das halt easy ist. Man sagt den Hunden, hör auf, dem anderen Arschloch hinterher zu rufen. Und dann suchen die Hunde eben nach einer Alternative. Und die Alternative ist dann, geh halt einfach vorbei.
Ja.
Also mach, also kein Ding jetzt. Also du musst jetzt hier keine Kunststückchen machen, du musst nicht irgendwas rumtragen, ja. Du musst mir keinen Trick zeigen, du musst nicht Männchen machen, du musst auch nicht Sitz machen. Du musst dich auch nicht komplett aus der Kommunikation rausnehmen, weil das sehe ich halt auch öfter mal, dass den Hunden dann beigebracht wird. Klar, bei manchen kann es helfen, ne? Aber dass den Hunden dann zum Beispiel gesagt wird, die sollen Sitz machen und den Menschen angucken. Und wenn ich ein anderer Hund wäre, klar, jetzt sind wir wieder beim Vermenschlichen, aber ich fände es halt super seltsam, weil die Aggression ist ja, also das Aggressionsverhalten, was der Hund zeigt, dieses Pöbeln, ist ja immerhin noch eine Form von Kommunikation. Und wenn ich an dem anderen Hund vorbeigehe, den irgendwie dem defensiv begegne, irgendwie einen Blick rausnehme, die Stars, einfach nur vorbeigehe, ist es ja auch eine Kommunikation. Aber wenn ich dann an einem anderen Hund vorbeigehe, und ich bin dann der Hund, der Sitz macht und den Menschen angucken muss, dann würde ich mir als Gegenüber halt komisch vorkommen, wenn ich denke, hä, warum nimmt er sich jetzt so aus der Kommunikation raus? Was ist denn los bei dem? Also, dass man halt in einem komplett anderen Funktionskreis plötzlich ist. Das finde ich dann halt, also ich weiß nicht, ob man das jetzt Funktionskreis nennen kann, aber ich finde das halt komplett komisch, dass man den Hunden dann diese Kommunikationsform nimmt oder
den Versuch zu nehmen.
Genau,
ja.
Genau, den Versuch zu nehmen, angepasst mit meinem Gegenüber zu kommunizieren, indem ich ihn halt in ein Kunststück dränge, weil was anderes ist ja in dem Moment dieses Sitz nicht. Es ist ja eine Umlenkung, was ja auch okay ist. Bei manchen Hunden kann es ja auch sinnvoll sein, das zu tun, wäre aber nicht in erster Linie mein Anspruch.
Ich glaube, man greift einfach auch immer auf das zurück, was man kennt, was man selber gesehen hat, was man erlebt hat. Alles gut?
Ja, ich habe hier nur, ich habe meine Unterlagen alle hier ein bisschen versaut. Egal.
Okay, ich fange nochmal an. Ich glaube, warte, ich mache nochmal hier Handy. So. Ich glaube, man greift einfach auch immer auf das zurück, was man kennt, was man selber erlebt hat und was viele kennen oder schon mal gehört haben oder was vielleicht für Bilder aufleuchten, wenn wir das Thema Beziehungsstruktur ansprechen, sind irgendwie so Quatschübertragungen von Wolfsrudeln oder so. Also da hört man dann oft so Begriffe wie Rudel oder Rangreduktion oder Alpha-Tier oder so. Und da wird zu Recht dann gesagt, das ist total veraltet, aber das hat ja absolut nichts mit dem zu tun, was wir unter Arbeit an der Beziehungsstruktur verstehen.
So wird das häusliche Programm auch häufig verstanden. Dass es da um, der Hund darf dies nicht, das nicht, der wird komplett ignoriert, dies, das. Also was ich da schon alles gehört habe, ist echt gruselig.
Genau, also da liegt einfach so ein komplettes Missverständnis zugrunde, weil es halt die Geschichte mit dem häuslichen Programm ist, dass wir es halt individuell der Person mit ihrem Hund erklären an denen, weil es halt kein Konstrukt ist, so wie du nicht sagen kannst, du gehst in eine Therapie, also in eine Psychotherapie und da läuft es immer nach Schema F ab, weil, also nicht, dass wir eine Psychotherapie mit Mensch und Hund machen, das will ich nicht sagen, aber da geht es ja auch um Beziehungen, um Kommunikation innerhalb der Beziehung und das ist halt eine individuelle Geschichte. Deswegen kann man auch nur sehr abstrakt über das häusliche Programm sprechen, nicht weil wir das so gatekeepen oder so. Es gibt ja auch Veranstaltungen dazu von Karnes, aber es ist halt einfach eine abstrakte Geschichte und im Endeffekt ist es eine Lebensphilosophie, den Hund als Hund wahrzunehmen und weder als irgendwie komplett dumm anzusehen und nicht sozial die Intelligenz zugestehen, die er eben hat, noch ihn auf den Podest zu heben oder ihn aus ihm was zu machen, was man gerne hätte, was man in ihn reinprojiziert, also wirklich den Hund als Hund anzunehmen. Und also das ist jetzt gar keine Sache, die ich jetzt Gerd speziell vorwerfen will oder so. Wir haben da ja auch gar nicht drüber groß gesprochen über das Thema. Ich glaube aber, da ist so ein grundsätzliches Reininterpretieren von was bei uns einfach vollkommen anders aussieht und nicht anders ist es, was er ja auch in der Folge erwähnt hat. Der findet es schlimm, dass dann die ganze Zeit geblockt und gezischt wird. Und das haben wir auch so direkt gesagt, aber wir haben überhaupt nichts mit Blocken und Zischen zu tun. Was ihn ja da genervt hat, oder was heißt genervt hat, was er häufig beobachtet, ist, dass Menschen andauernd dem Hund dann sagen, nein, 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 also zum Beispiel durch das Blocken sich andauernd immer wieder in den Hund reindrehen und es aber nie zum Ergebnis kommt, dass das Verhalten, was eigentlich unerwünscht ist, eingestellt wird. Und ich glaube, das haben wir schon sehr deutlich gemacht in der Folge, dass wir sagen, ja, das ist halt schlechte Arbeit oder das ist halt schlechte Umsetzung, weil das ist nicht, was wir machen. Das ist kein sinnvoller Übungsaufbau. Und ich würde mal sagen, in den allermeisten Fällen fehlt einfach eine gute Vorarbeit. Also die meisten KundInnen, die zu mir kommen, da merke ich gar nicht, dass jetzt alle Techniken immer schlecht gemacht sind von den HundetrainerInnen oder so. Also und ich habe auch KundInnen, die kommen von ganz tollen HundetrainerInnen, die sind umgezogen oder so. Das ist jetzt kein generelles Bashing, aber es hat ja Gründe, warum sie nochmal weitersuchen und warum ich dann die 5., 6., 7. Trainerin bin, ist, dass immer wieder kommt, wenn man das Ganze aufdröselt, was da gelaufen ist, auch wenn mittels positiver Bestrafung gearbeitet wurde, dass das Gesamtkonzept einfach nicht rund war. Dass einfach man das Gefühl hat, da hat jemand 3 Techniken gelernt, wie man mit Hunden umgeht und die wendet der auf alle an und es gibt keine Vorarbeit, es gibt keine Begründung, wann, wie, was, es gibt keine Wiederholung, es gibt vorher kein Anlernen, es gibt keine Arbeit an der Beziehungsstruktur, also es fehlt an allen Ecken und Enden und dann soll es plötzlich funktionieren. Wie? Also kann ja nicht. Und da sind wir uns ja sehr einig gewesen mit ihm, dass das halt, dass wir das auch häufig beobachten, dass das unsinnig ist. Und dass da dann einiges fehlt. Was man dann aber auch, zu welchem Schluss man auch kommen müsste, ist, dass wenn eine positive Strafe ein permanentes Rumdoktern am Hund ist, dass es eigentlich 3 Gründe gibt, warum sie nicht funktioniert. Grund 1 ist, die positive Strafe ist nicht hoch genug. Das heißt, die Motivation des Hundes ist höher und die Strafe ist nicht doll genug, sozusagen. Grund 2, das hängt natürlich miteinander zusammen, die Motivation ist so hoch, dass ich so doll bestrafen müsste, dass wir auch sofort sagen würden, machen wir nicht. Er macht gar keinen Sinn, da an der Stelle jetzt zu bestrafen. Und der dritte Aspekt ist, es hat keine Sensitivierung stattgefunden. Das heißt, unser ganzes Training ist ja darauf ausgelegt, die so doll zu bestrafen, dass wir in der Wiederholung einen Effekt sehen, aber so wenig doll, wie es geht, bestrafen zu müssen, weil wir ganz viel Vorarbeit leisten, die zu einer Sensitivierung führt, dass wir diesen Grad an Bestrafung sowas von krass runtersetzen können, dass sogar teilweise der ganze Konflikt ausbleibt.
Ja, also, ganz
das
genau.
Das ist ja immer wieder Phase, dass, ne, das beschreibst du ja auch immer wieder, dass ganz viele Hunde bei dir das Verhalten nicht mal mehr zeigen, obwohl du nie rangehen musstest.
Genau. Also gerade weil mein KundInnenstamm zu, ich würde mal sagen, 95% aus Laienpöblern, so klassischer Laienpöbler besteht. Und ein paar Prozentpunkte ist wirklich ernsthaftes Aggressionsverhalten. Und dann kommt Jagen und Angst. Das sind so die Hauptdinger. Bei allen ist Leinführigkeit ein Thema. Und gerade die klassische.
Also Orientierung an der Leine.
Ja, genau. Und gerade der klassische Leinpöbler, bei dem ist es wirklich, wirklich häufig der Fall, ich würde sogar sagen in 60% der Fällen, dass wir gar nicht in den Hauptkonflikt gehen und überhaupt am unangemessenen Aggressionsverhalten an der Leine arbeiten müssen, sondern dass sich alles über häusliches Programm, also arbeitende Beziehungsstruktur, planvolles Erziehen, Lerntheorie, Orientierung und der ein oder andere Stellvertreterkonflikt und dann ist das Ding gegessen. Das habe ich sehr, sehr häufig.
Ja, und ich glaube, das kann man sich einfach nicht vorstellen häufig, wenn man nicht den Prozess mitgemacht hat, gesehen hat. So.
Die häufigste Frage, die ich zum Beispiel auch von KollegInnen bekomme, ist, ja, aber wie bestraft man denn? Weil ich glaube, dass in den Köpfen der Menschen, wenn es um positive Strafe geht, immer noch nur die Wasserflasche oder nur die Rappeldose steht.
Naja, oder das Blocken, das Zischen.
Ja, genau, sowas.
Also ganz ehrlich, welchen Hund interessiert denn Zischen?
Ja, Mathilde.
Ja, deine, okay. Aber Mathilde ist halt auch die absolute Ausnahme. Also,
ja, das stimmt.
Mathilde ist immer der Hund im Training, den ich benutze, wenn ich eine Ausnahme brauche.
Ja, es sei denn, ihre Genetik, es sei denn, ihre Genetik wird angetickert, dann ist sie ein sehr doller Hund.
Ja. Ja. Ja.
Also alle würden ihn wahrscheinlich klassisch als Hippelhund bezeichnen, die sie nicht mehr ist. Aber damals war sie ein Hippelhund.
Jetzt habe ich ganz viel erzählt, Jenny. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie es für dich war.
Also generell fand ich das Gespräch mit Gerd total cool und auch bereichernd. Und ich bin ihm natürlich auch komplett dankbar, dass er sich einfach 3 Stunden, obwohl wir ja nur eine eingeplant hatten, hat er sich einfach 3 Stunden Zeit genommen und das ist halt mega cool. Und auch, dass er sich überhaupt gemeldet hat. Ne, das ist ja natürlich auch in diesem Konflikt, in dem wir sind, auch nicht gerade selbstverständlich, dass jemand sagt, ich mache das mit euch, ich setze mich mit euch auseinander. Was ich aber auch auf jeden Fall, worin mich dieses Gespräch bestätigt hat, vor allem weil Gerd es auch wirklich ganz klar formuliert hat, ist, dass wir, glaube ich, niemals nie aufeinander kommen werden. Und da würde ich jetzt tatsächlich ganz gerne eine ganz sachliche Analyse machen. Und zwar würde ich mich da auf das Konfliktdreieck von Galtung beziehen. Das ist auch ein Teil aus meinem Webinar über Konflikte mit Hund. Und ich glaube, das passt hier ganz gut, um das einmal rauszuarbeiten, warum ich denke, dass mein ernüchternder Schluss, den ich aus der Sache ziehe, ist, ja, da kommen wir nicht weiter. Das ist tatsächlich meine Idee. Und zwar ist nach Galtung ein Konflikt immer ein Zusammenstoß und der ist halt begründet auf unterschiedlichen Zielen und auch Wertevorstellungen. Und er hat in diesem Dreieck 3 Konfliktquellen genannt und wir stellen uns jetzt einmal ein Dreieck vor und am Boden haben wir einmal Ziele und Interessen und auf der anderen Seite haben wir Werte und Einstellungen. Und ganz oben am Dreieck haben wir das Konfliktverhalten. Also es sind 3 verschiedene Konfliktquellen, einmal Werte, Ziele und Verhalten. Und das am Boden, die Ebene, also Wertekonflikte und Zielkonflikte, ist quasi die unsichtbare Ebene. Und was man halt lediglich sehen kann nachher, ist das Verhalten, was dann wirklich sichtbar ist. Und das bedeutet, dass die Größe von einem Konflikt, ne, das kann man ja davon ableiten, auf den ersten Blick überhaupt nicht erkennbar ist, weil das Einzige, was man erkennen kann, ist eben das Verhalten, aber nicht die Ziele vom Gegenüber oder auch die Werte vom Gegenüber. Und hier ist halt das Problem, wenn man sich mit dem Thema Strafen in der Hundeerziehung auseinandersetzt und sich die unterschiedlichen Methoden anguckt, wie Problemverhalten von Hunden begegnet wird, dann ist halt echt gut erkennbar, dass wir uns in unseren Werten, aber auch manchmal auch in unseren Zielen völlig uneinig sind. Und das Verhalten, das sehen wir dann alle, also wir schlagen uns halt die Köpfe ein und gehen aufeinander los. Und das ist dann halt das, was wir auf Social Media sehen können. Und
mir ist das immer so ein bisschen pauschal. Ich habe schon gute Unterhaltungen über Social Media geführt, auch mit Menschen, die anderer Meinung waren.
Das ist richtig, aber wenn man jetzt mal, also
im Gro.
Genau, also am Ende des Tages ist es halt einfach auf der Waagschale, ist es halt schwierig. Ne, das ist dann in der Regel destruktiv. Und bei dem Dreieck ist es jetzt so, dass sich diese drei Dinge, also Werte, Ziele und Verhalten, gegenseitig beeinflussen. Und wenn wir uns zum Beispiel an den Zielen orientieren und da auf einen Nenner kommen, dann kann sich zum Beispiel unser Konfliktverhalten ändern und andersrum. Das heißt, die Grundlage, einen Konflikt überhaupt aus der Welt zu schaffen oder schaffen zu wollen, ist Zuhören und Austauschen. Also dieses Miteinander ins Gespräch kommen, das haben wir ja in der letzten Folge gemacht. Was merkt man?
Und da hatte er ja auch nochmal gesagt, wenn wir zusammen an einem Küchentisch sitzen würden und jeder einen Kakao hätte oder so, ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, dann wäre das vielleicht auch nochmal anders.
Das ist übrigens genau das, was mir eben ausgelaufen ist, mein Kakao.
Ich habe Pepsi.
Sehr gut. Was wir halt in dem Gespräch aber gemerkt haben, ist, dass wir bereits ganz andere Werte und auch Zielvorstellungen haben. Es ist halt also auch kein Wunder, dass wir, also wenn man jetzt wirklich mit dem komplett analytischen Blick drauf guckt, dass wir als HundetrainerInnen im Konflikt sind. Und auf dieser Grundlage ist mein ernüchterndes Ergebnis, dass wir uns niemals einig werden können, weil wir eben bereits ganz andere Werte haben, was ein Hund ist, die Bedeutung des Hundes in unserer Gesellschaft und keine Ahnung, wie ein Hund in unserer Lebensrealität zu sein hat oder sich zu verhalten
hat. Aber müssten
hat.
Wir das nicht erstmal abgleichen?
Genau, also das haben wir ja, ne?
Und weil wir haben ja jetzt nicht konkret nochmal gefragt, was sind deine Ziele, was sind deine Werte? Also vielleicht gibt es da ja auch.
Und genau das hat er gesagt. Er hat ja selber, ist ja selber auf den Schluss gekommen, dass wir da schon Differenzen haben, wie ein Hund ist, was das Motiv des Hundes ist, wie wir auf den Hund gucken. Und das ist ja das, was uns ja auch in den Podcasts und so immer wieder begegnet ist, dass wir halt ganz anders auf Hunde gucken.
Ich glaube aber, die oberflächlichen Werte könnten gleich sein. Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass Gerd genauso, also es ist jetzt ein bisschen schade, über ihn zu reden statt mit ihm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele, vielleicht nicht über ihn, sondern generell, dass viele HundetrainerInnen sagen würden, was mir wichtig ist, dass es, oder wo alle zustimmen wird zumindest, ist, dass es Menschen und Hunden gut geht und dass die Umwelt nicht belästigt wird. Das glaube ich schon, dass das alle erstmal so ganz oberflächlich sagen würden. Nur was das dann bedeutet,
genau.
Darin unterscheiden wir uns.
Genau, und deswegen kamen wir ja nachher auf den Punkt, über Ethik noch zu sprechen.
Ja.
Weil das ist ja das Ding, ne? Dass wir erstmal die Frage haben, was dürfen wir mit Hunden überhaupt machen? Und da sind wir uns komplett uneinig. Das heißt, es fehlt bei uns halt auf jeden Fall schon mal die Basis. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also Beispiel, wenn ich jetzt mich mit jemandem unterhalte und diskutieren will, mit welchen Maßnahmen man zum Beispiel dem Klimawandel begegnet und was da tatsächlich helfen könnte, unser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dann kann ich das total gut diskutieren und wir haben da vielleicht unterschiedliche Ansichten. Wenn mein Gegenüber aber bereits gar nicht erkennt, dass es überhaupt menschengemachten Klimawandel gibt, ja, dann kann ich es auch lassen. Also das Einzige, was da eben hilft, sind politische Entscheidungen. Und ich denke, dass das in unserem Fall auch die einzige Lösung ist. Aber was ich halt leider auch ernüchternd, also ne, das geht jetzt gar nicht um das Gespräch von Gerd, sondern das ist das, was mir das Gespräch mit Gerd einfach nur nochmal bestätigt hat. Weil wir am Ende auch da wieder rausgekommen sind. Dass wir halt, was Werte und Ziele schon angeht, komplett unterschiedlich sind. Und eins kann ich halt aber jetzt schon sagen, wenn die politische Entscheidung sein sollte, dass wir Hunde nicht mehr bestrafen dürfen, dann würde ich zum Beispiel auch nicht mehr als Hundetrainerin arbeiten und auch selber keine Hunde mehr haben wollen. Also als Privatperson. Und
ja, gehe ich mit.
Ja, genau. Und es ist.
Also es würde sich irgendwie ein bisschen anfühlen, als würde man so voll im Stich lassen, die Gesellschaft.
Ja.
Für mich. Ja, also es war richtig hart. Also nicht nur, ich liebe den Beruf, aber auch, also wir sind ja gesellschaftlich auch häufig die Scheiße ausbaden, um es mal so ganz offen zu sagen. Ne? Ja. Also wir sind die da sind, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wenn der Hund
und genau
hat,
das würden die anderen
Menschen
aber auch sagen.
Sind.
Das würden die anderen aber auch sagen. Das ist halt der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das heißt,
und
wir können
wie
halt.
Wie sieht's dann aber in der Realität aus? Ne? Mit wem arbeiten dann die Veterinärämter zusammen, wenn es darum geht, dann die Hunde, die wirklich knallig sind, zu beschlagnahmen und diese ganzen Sachen. Dann werden die Karnes-Studenten aber ganz schnell aus ihren Löchern gerufen. Ne? Und das ist ja, es ist ja, also es ist ja einfach so ein Ding, ne? Dass wenn es wirklich um Hunde mit heftigen Aggressionsverhalten gegenüber Menschen geht, dass wir die AnsprechpartnerInnen sind. Und da geht dann, also, ne, es ist häufig ist der Weg erstmal, ich will es ja lieb und nett und so weiter probieren und dann gehe ich halt lieber mit Ablenken und Umlenken und dann, wenn dann die richtigen Probleme kommen, dann werden wir gerufen, ne? Was halt total schade ist, weil wir würden ja viel lieber noch mehr im anlernenden Bereich machen, aber wir sind halt die Feuerlöscher, wir sind halt dann da, wenn es richtig brennt.
Genau.
Und dann keksen wir nicht, dass man von der Couch runterspringt, wenn man knurrt, sondern dann erklären wir, hör auf, Menschen ins Gesicht zu beißen.
Ja.
So.
Ja. Genau. Ich hatte da ja auch mal Sidefact so eine Umfrage gemacht bei Instagram, ob mir jemand also sowas Vergleichbares, so ein Verein oder irgendwas in dieser Richtung nennen kann, der rein positiv arbeitet, also rein positiv belohnt arbeitet, so vergleichend wie zum Beispiel Küstenköter oder Heller und Foundation.
Ja. Ja.
Und da wurde mir tatsächlich einer gezeigt. Es gibt wohl einen, also das ist jetzt hier nur von meiner kleinen Instagram-Umfrage, ich habe keine Ahnung, wie das in der Welt draußen so ist, aber wenn ich nach sowas suche, finde ich diese zum Beispiel schon gar nicht. Aber da kann man halt zum Beispiel auch sehen, wenn dann ein Hund, also bei dem Verein jetzt, ich werde den jetzt auch nicht nennen, aber man kann das halt auch alles bei Instagram sehen. Ich habe mir das angeguckt und da war es dann auch so, ne? Das ist jetzt überhaupt kein Bashing oder irgendwie gegen jemanden, aber da war zum Beispiel ein Hund, der Aggressionsverhalten gezeigt hat, der wurde halt da abgegeben, an der Leitplanke angeleint und die HundetrainerInnen von denen konnten den Hund halt nicht sichern. Und dann wurden halt externe Leute gerufen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also wenn ich mit solchen Hunden arbeite, dann muss ich die auch sichern. So, also
ja,
sichern
es ist
können.
Ja, auch in vielen Ausbildungsinstituten überhaupt nicht gang und gäbe, mit solchen Hundetypen zu arbeiten. Ne?
Ja.
Wir bekommen ja die Hunde von Camp Küstenköter zum Beispiel gestellt, auch noch von anderen, die Hunde da haben. Und das ist halt, ich glaube, was wir unter dollem Aggressionsverhalten von Hunden verstehen, im Gegensatz zu, was andere HundetrainerInnen teilweise darunter verstehen.
Ja.
Da liegen halt manchmal Welten dazwischen, weil wir die sind, die halt dann gerufen werden, wenn wir da eine Stufe 9 oder eine Stufe 10 haben und nicht bei einer Stufe 2 sagen, oh, dann zeigt aber Aggressionsverhalten. Ein Hund, der ein bisschen an der Leine Lautäußerungen macht, das ist halt täglich Brot, das ist nicht doll.
Ja.
Ein Hund, der einmal ausprobiert, was ist denn, wenn ich knurre, wenn du mir zu nahe kommst, das ist halt kein tolles Aggressionsverhalten. Ne? Wir reden hier von, keine Ahnung, teilweise statusgebundenen Aggressionen, sehr diffusem Aggressionsverhalten, Verhaltensstörungen, wo Hunde von 0 auf 100 plötzlich hochschalten und dich wegtackern wollen.
Ja.
So, also das sind halt andere Geschichten. Und deswegen fand ich die Frage von dir am Anfang der Folge auch sehr gut, dass du gesagt hast, was für Aggressionsformen hast du gesehen? Muss ich sagen, die Antwort war für mich sehr unbefriedigend. Ich habe aber natürlich auch da die ganze Zeit voll direkt reingefragt. Ich würde sagen, da reden wir nochmal in einer weiteren Folge über, was wir so gesehen haben oder
voll.
So, also was, womit wir so zu tun hatten, was beim, also das klingt jetzt so, oh mein Gott, wir sind so krass, gar nicht so, ich bin ja
überhaupt
vorher nicht,
nicht
in diesem,
nein, gar nicht.
In dem Thema ist ja gar nicht so mein Special Interest, ist gar nicht, also Aggressionsverhalten gegen Menschen gebe ich echt richtig gerne ab einem gewissen Grad, das kommuniziere ich ja auch auf allen Ebenen, dass ich da sowas von meinem Limit habe und auch
und
in der
trotzdem,
Veranstaltung gar nicht so Spaß
alle
hatte.
Menschen, die jetzt das hören mit, das gebe ich gerne ab. Ich habe ja auch schon mal einen Hund von dir übernommen. Also, ne, das war ja auch ein Hund,
mit dem ich die Basis erarbeitet hatte und gesagt habe, ab einem gewissen
Grad. Ja, was heißt die Basis? Der hat halt kein Aggressionsverhalten mehr gegen Menschen gezeigt.
Mit meiner Vorarbeit?
Ja.
Also der Vorarbeit, die ich angeleitet hatte.
Was heißt Vorarbeit?
Vorarbeit?
Du bist ja schon in die Bestrafung gegangen. Und
ja,
das
klar.
Hat die Kundin umgesetzt und das macht er nicht mehr gemacht. Ich habe die jetzt in eine Gruppenstunde geschickt.
Und das war schon, schon eine
Also du hast die
Geschichte.
Mir ja dann übergeben, ne, für weiterzumachen, aber was soll ich, also was soll ich machen, wenn der Hund halt nicht mehr auslöst, was soll ich machen? Also, und
ja,
wenn sie mir auch kommuniziert, das passiert
genau,
zu Hause nicht mehr.
Die habe ich weitergeschickt, einmal wegen der Nähe zu dir, aber einmal, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass bevor da solche Entscheidungen fallen, wie der Hund kriegt den Maulkorb abgezogen,
dass dann
eine zweite Trainerin auch drauf guckt, die einen besseren Blick auf Aggressionsverhalten und auf die Ernsthaftigkeit hat als ich. Ich kann das, natürlich kann ich das, weiß ich, wie das geht, dass wir sagen, das soll er lassen und habe da auch ein Gespür für diesen Hundetyp gehabt, würde ich mir mal so anmaßend auf die Flagge schreiben, aber das meine Grenze ist da, wo ich sage, wenn es richtig, richtig ernst ist, dann will ich, dass nochmal eine zweite Person draufkommt, weil ich da einfach nicht so viel Erfahrung mit habe. Und ich will niemanden in Gefahr bringen.
Ja.
Ich nehme das halt schon auch ernst, wenn ein Hund solche so in die Attacke gehen kann
gegenüber seinen
eigenen Menschen.
Ja. Also ich habe das, getestet, immer wieder im Training, und sie war einfach ein ganz, ganz netter Hund, hat richtig toll reagiert. Und deswegen habe ich sie jetzt wieder weiter zu Kolleginnen geschickt, die eben auch Gruppentraining machen, aber eben auch Leute von Karnes sind und sich mit dieser Thematik auch auskennen. Und da kann man zum Beispiel auch nochmal ja, ganz anders drauf gucken. Da sind dann Leute und dann kann man da nochmal, dann sind da verschiedene Menschen.
Ja, und das bei dem Fall jetzt speziell war es ja so, sorry, ich wusste, ich unterbrochen habe, aber bei dem Fall war es ja speziell so, das war auf der einen Seite ein Hund mit einem starken Aggressionsverhalten oder mit einem Aggressionsverhalten gegen Menschen. Das heißt, wir hatten einen richtigen Konflikt. Und auf der anderen Seite hatten wir einen Hund, der einfach ganz normale Junghunde-Dinge lernen musste. Deswegen war von Anfang an klar, ihr müsst mit dem sowas machen wie einen stinknormalen Junghundekurs oder irgendwelche Gruppenstunden, wo ihr einfach nur die Basics lernt. Weil wenn ein Hund, irgendwie sind wir heute bei den Küstenkötern, ne? Aber Nico hat das so schön mal in einer Podcast-Folge im Karnes-Podcast erzählt. Da hatte er gesagt, also der hat ja richtig die Knaller da zu Hause bei sich auf dem Hof sitzen. Mhm. Und ich will es jetzt nicht komplett, also nicht falsch zitieren, aber irgendwie so ungefähr, jeder Hund, der richtig Aggressionsverhalten bei ihm zeigt, und der ist zu 98% oder zu 99% einfach ein netter Typ.
Mhm.
Aber diese 1%, die sind halt richtig eklig.
Ja.
Deswegen müssen die Hunde auch trotzdem die ganz normalen anderen Sachen lernen. Deswegen dürfen die auch mit Keksen oder sollen bitte auch mit Keksen lernen. Keine Ahnung, was Rückruf ist. Blickkontakt.
Ja. Und um das Ganze jetzt abzurunden, wenn du meine persönliche Meinung jetzt noch hören willst zum Thema Konflikte und wie das so für mich in Zukunft aussieht mit R-Plus-Leuten, wir können gerne, so oft es geht, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, wir können gerne, so oft es geht, so tun, als würden wir uns alle gegenseitig verstehen, miteinander reden und dann sagen, ja, du machst das so und ich mach das so und fertig. Das wäre ja schön, wenn das erstmal so ist. Aber der Konflikt, der wird meiner Meinung nach bleiben, weil wir uns eben bei den Werten schon unterscheiden. Und da muss einfach auf kurz oder lang die Politik Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung muss halt
die Politik oder, Politik ist ja häufig am Ende nur diese Entscheidung, die aus einem gesellschaftlichen Wandel hervorkommt. Das heißt, erst muss der gesellschaftliche Wandel oder das muss ja Hand in Hand gehen, ne? Also es muss ja sozusagen in der Gesellschaft die Stimmung so sein oder zumindest die VertreterInnen so eine gute Lobby haben, also zum Beispiel in Verbandsarbeit ist da ganz gut.
Ja, klar, aber letzten Endes wird die Politik die Entscheidung treffen, was ist im Bereich des Möglichen, was nicht, weil ich sage jetzt mal ganz, ganz salopp, wir schlagen uns hier unten die Köpfe ein und oben merken die das nicht mehr, was hier passiert. Und es muss eine Entscheidung getroffen werden und die Entscheidung muss auch so getroffen werden, dass eine Seite verliert.
Ich habe mit einer Bundestagsabgeordneten darüber geredet und die konnte das sehr gut alles nachvollziehen. Denn Insta Live könnt ihr, da war sie noch nicht Bundestagsabgeordnete, Aisha Assar, jetzt sitzt sie im Bundestag. Die konnte das alles sehr gut nachvollziehen, obwohl sie nicht viel mit Hunden zu tun hat, aber vielleicht auch, weil sie zwei Kinder erzogen hat, so, dass Erziehung eben auch bedeutet, Nein zu sagen und nicht nur Ja zu sagen. Und
ja, klar. Also ich bin ja auch, ne, also was Politik angeht, wir machen und tun. Und ich bin ja auch nächste Woche in Berlin und versuche da irgendwie in einer Runde über die Zertifizierung zu sprechen von HundetrainerInnen, damit das mal irgendwie angeschoben wird. Mhm. Aber am Ende des Tages muss es eine politische Entscheidung geben. Das ist nicht unsere Entscheidung. Und die Entscheidung muss auch so deutlich sein, dass auf jeden Fall irgendeine Seite verliert.
Ja.
Das ist meine ganz persönliche Meinung und ganz, ganz ernüchternde Meinung auf Grundlage vom Konfliktdreieck Nachhaltung.
Ich würde da sagen, wenn es aber keine Entscheidung gibt oder keine zeitnahe Entscheidung gibt, dann gibt es trotzdem noch mal die Möglichkeit einer Zwischenstufe, der so eine so eine halbe Akzeptanz, so eine halbe gegenseitige Akzeptanz oder eine wachsende Akzeptanz, vielleicht kann man so sagen, was ich glaube, dass wenn wir diese Vorstellung von, ich sag jetzt mal so richtig salopp, Alpha-Wurf, Rangreduktion, Hunde klein halten und draufhauen und die eigene Aggression nicht im Griff haben und es nicht besser wissen und deswegen aversiv arbeiten. Also diese große Vorstellung von dem, was wir da machen würden, wenn die alleine abgebaut werden kann, dann wird es nicht zu einer vollkommenen Akzeptanz vielleicht führen oder sagen, ihr seid toll, aber vielleicht brauchen wir das auch nicht, vielleicht brauchen wir nur so eine Leben- und Leben-Lassen-Geschichte. Und da sagen wir ja auch oft, ich will nicht gesetzlich, dass HundetrainerInnen das, also für mich ist es okay, wenn die sagen, sie möchten nicht hemmen. Sie müssen nur sagen, wo sie dann nicht weiterkommen, das ehrlich kommunizieren. Für mich ist es vollkommen okay. Und ich kann es auch so stehen lassen, wenn HundetrainerInnen nur über Umlenken und Ablenken arbeiten wollen und meinen, sie hätten es damit geregelt, weil wenn die Menschen damit zufrieden sind, mein Gott, es sind nur Hunde. Ich finde es schade, da nicht auf die soziale Ebene zu gehen und ich finde es nicht fair, ich finde es absolut nicht nett und ich finde es hat absolut Grenzen, wo es auch an tierschutzrelevante Geschichten stößt, gerade wenn es um Hunde mit Ängsten geht, aber ich würde niemals sagen, das muss irgendwie gesetzlich verankert werden, sondern macht doch. Es gibt verschiedene Ideen von Erziehung, das ist okay so. Aber andersrum ist es halt oft nicht so. Und wenn wir da mehr in so ein Leben und Leben lassen kommen, weil wir sagen, ja, ich habe es ja jetzt auch nicht ganz gesehen, ich habe da meine Grenzen so. Und natürlich, alle Extreme sind ausgeschlossen. Aber vielleicht kommen wir da über Gespräche mehr hin.
Ja, also ich fände das auch gut, wenn man auf dieser Ebene ist, weil ich habe auch überhaupt gar kein Thema damit. Das kam ja auch in der letzten Folge raus, ne, als wir dann über den Hund gesprochen haben, der auf der Couch sitzt und die haben das so geklärt, dass die halt ein Leckerli runterwerfen, dann geht der Hund runter und dann gibt's kein Aggressionsverhalten mehr. Das ist natürlich am Konflikt vorbei, aber wenn es halt so funktioniert, ist es okay, wenn die Rahmenbedingungen dann halt so sind, dass halt auch zum Beispiel keine Kinder oder so involviert sind, ne?
Ja.
Das
wenn
kann
sich
ich,
dessen bewusst ist, dass der Konflikt nicht gelöst ist und dass er wieder aufkommen wird.
Ja.
Wenn die Chance dazu besteht und man den Keks nicht schnell genug wirft und dann was passiert. Nur das ist ja leider, wie es halt häufig läuft. Dass es nicht gesehen wird und dann kommen Kinder zu Schaden. Das ist genau der Verlauf, ist nicht immer Menschen haben sich keine Hilfe geholt. Nein, der Verlauf ist häufig, Menschen haben sich Hilfe geholt und dann wurde dem Mali Kekse geworfen, während der Kinder fixiert und sie angebellt hat. Und dann wurde der immer wieder darin bestätigt, dass er Aggressionsverhalten zeigt, dass er, naja, nicht mal Aggressionsverhalten, das ist im Grunde verschobenes Beutefangverhalten, weil er auf die Bewegung, wenn er auf die Bewegung reagiert, wovon ich jetzt gerade ausgehe. Und nicht nur, dass er das zeigen darf und es nicht unterbrochen wird, sondern dass er darin noch bestätigt wird, immer weiter das gefördert wird und dann irgendwann reißt die Leine oder der Mensch hält nicht genug fest und dann wird halt so ein Kind aber richtig gebissen, nicht mal geschnappt, sondern so richtig gebissen. Und dann ist es halt einfach, muss man ehrlich sagen, auch scheiße gefährlich für die Umwelt, was da gemacht wurde im Training.
Mhm. Und das finde ich zum Beispiel, ich weiß, wir sind schon wieder mit der Zeit drüber, aber das kam ja auch so ein bisschen raus, dass ein Hund, der nur gehemmt ist, dass man ja nicht irgendwie am Problem selber arbeitet, sondern nur an dem Symptom. Und dass das wie so ein Teekessel ist, der überkocht. Und dass sie dann halt im bestimmten Moment trotzdem ausbrechen würden. Aber auf der anderen Seite könnte man das ja auch so machen. Also könnte man ja auch so argumentieren. Wenn man immer nur über positive Belohnung umlenkt, da muss ja nur einmal eine blöde Situation sein. Und dann bricht der Hund zum Beispiel auch aus, weil man es halt die ganze Zeit nur verdeckt hat. Man kann das halt auf beiden Seiten, finde ich, argumentieren, wenn man es argumentieren wollen würde.
Und es ist ja, also es bestätigt sich ja null. Also wenn du sowas hast wie so eine gewisse Grunderziehung, und ich meine jetzt nicht eine formale Grunderziehung, sondern eine soziale, dann hast du gelernt, dich sozial zu bewegen, sozial angepasst an die Umwelt zu bewegen und das klingt immer so eklig, angepasst, der Hund muss sich immer anpassen, der arme Hund. Ja, weil wir ihn in unsere Welt reinholen und weil wir Hunde zu uns holen, die nicht wirklich zu uns passen. Ich meine, was wirklich Tierschutz wäre, wäre sagen, wir züchten Hunde, die in unsere Welt passen.
Ja.
Und die haben dann vielleicht auch keine Zähne mehr, keine Ahnung. Aber nee, wir züchten Hunde.
Man kann ja Aggressionsverhalten einfach über mehrere Generationen nicht mehr auftreten lassen.
Das ist eine relativ einfache Geschichte. So. Mhm. Also das sind keine 100 Generationen. Das geht relativ gut. Wir müssten unsere menschliche Eitelkeit mal ein bisschen downgraden, dass wir sagen, es geht halt nicht so sehr darum, ob der jetzt das eine Ohr hängt oder steht. Und wir müssten halt wirklich eine komplette Umstrukturierung in der Zucht vornehmen, was einfach nicht passieren wird, weil wir viel zu eitel sind und uns viel zu geil finden, wie wir Hunde züchten können. Aber wir müssen die Akzeptanz haben, dass wir sagen, wir arbeiten die ganze Zeit gegen eine Genetik, die wir eigentlich nicht wollen. Da wurde jahrhundertelang von ganz vielen Menschen auf was hingearbeitet, genetisch. Und das wollen wir nicht. Und dann schaffen wir es uns an, weil es gut aussieht oder weil wir denken, dass das unseren Lifestyle verkörpern würde.
Mhm.
Für uns ist es ja okay, wir sagen, wir machen das mit euch, wir arbeiten gegen die Genetik von Hunden. Aber es ist halt auch dann, wenn man es von Anfang an denkt und wir wirklich über Tierethik sprechen, dann müssten wir da anfangen.
Mhm.
Aber nicht sagen, ich schaffe mir da so ein Gerät an und dann lasse ich Gerät einfach Gerät sein, weil der Gerät baut dann Gerätedinge und das ist halt Kacke für die Umwelt.
Ja, oder es einfach nur immer dabei belassen zu sagen, ja, der wurde ja dafür gezüchtet. Ja, dann lass den doch mal nicht dann dafür züchten. Ja, oder
der wurde falsch verstanden, der durfte das nicht ausleben. Da sind wir schon wieder bei Triebstrau. Also nein, Triebe gibt's nicht, so haben wir jetzt schon oft gesagt. Es führt immer wieder auf dasselbe. So, wenn ihr keinen Bock habt, Hunde zu bestrafen, dann holt euch einen netten kleinen Begleithund. Und ich finde die super. Ich finde, nichts spricht gegen Malteser, Havaneser. Pudel haben manchmal ein paar Verhaltensstörungen mittlerweile, die Kleinen. Also es spricht halt schon was, wenn es zu klein wird.
Ja, ne? Zu klein ist auch nicht so geil.
Zu klein
haben
wir andere Probleme dann wieder in der Zucht drin. Aber also es gibt ja so Versuche wie den Elo oder so.
Mhm.
Aber die klappen halt dann oft nicht im Ende, weil dann wieder die Eitelkeit der Menschen reinkommt in der Zucht. Wenn man das wirklich geil weitergeführt hätte mit dem Elo. Und das ist ja auch jetzt, die sind ja auch schon mal oft echt nette Hunde, so, also im Vergleich.
Mhm.
So. Wie geil wäre das, wenn das mal klappen würde, gute Begleithunde zu züchten, die nach was aussehen?
Ja, und das geht ja auch, das haben die ja schon mal gemacht. Da gibt es ja diesen einen tollen Versuch mit den Füchsen auf der Pelzfarm.
Ja, daran muss ich auch denken.
Ja, also falls ihr, also da wurden halt, ne, die Leute, das ist natürlich jetzt auch blöd, weil Füchse im Käfig und Pelz und dies, das, die hatten wahrscheinlich allen Grund, die Menschen zu attackieren, wenn die in die Käfige gegriffen haben.
Ja, also da wurden auch einfach sehr viele Füchse getötet, ne? Also
ja,
man darf
klar.
Nicht romantisieren, das Experiment.
Ja, auf jeden
das
Fall.
Das wird auch häufig so ein bisschen verklärt.
Ja, aber was halt so der Sinn war, man will halt in den Käfig reingreifen, ohne attackiert zu werden, damit man die halt besser töten kann. Und da hat man halt eine Versuchsreihe gestartet und die zahmen Tiere.
Aber es hatte doch nicht nur diesen Sinn, wenn ich mich richtig erinnere, sondern
doch
es ging auch wirklich darum, Domestikation festzustellen. Da waren doch schon Forscher vor Ort, denen es darum ging.
Ja, ja, den WissenschaftlerInnen ging es darum.
Ja, den WissenschaftlerInnen ging es darum.
Den ging es darum. Und auch zu gucken, wie man Aggressionsverhalten wegkriegt und ob das halt, ob das etwas Genetisches ist, dies, das.
Kriegen wir das
ne?
raus, wie das heißt, und können das verlinken?
Ja, Google einfach.
Also wo es richtig, ja, Fuchsfarm, wo war das? Russland?
Russland, glaube ich.
Ja, und dann Domestikationsprozess. Also was halt passiert ist, die Füchse haben angefangen zu bellen und die wurden schwarz-weiß und die wurden halt ultrafreundlich und haben sich halt wie Hunde.
Haben gemacht. Halt Schlappohren bekommen.
Ja.
Aber was eigentlich der wesentliche Faktor ist, man hat über mehrere Generationen, das hat nicht lange gedauert, Füchse dazu bekommen, dass die einen halt nicht mehr tackern, wenn man in den Käfig reingreift.
Ja.
Also man kann.
Generationen.
Genau, Aggressionsverhalten ist vererbbar und das kann man dann dementsprechend über Zuchtmaßnahmen, könnte man das theoretisch auch einfach ausschleichen lassen.
Wo das sehr gut beschrieben ist, und zwar ganz am Anfang, und das hat gar nichts mit Hundeerziehung zu tun, das Buch ist, das heißt, ist aber finde ich politisch gesehen ein sehr wertvolles Buch, ist Ich glaube, es heißt im Grunde gut, oder ist das andere von dem Autor? Soll ich mal kurz gucken, wie der Autor heißt? Weil das ist echt, da wird das, die ganze Fuchsfarm-Thematik ist auch die Grundlage für weitere Argumentationen. Und das heißt, geschrieben wurde das, oder war es das andere? Ich glaube, es war im Grunde gut. Von Rutger Bregmann. Ziemlich linksgrün versiffte Lektüre.
Mhm.
Ja, ziemlich linksgrün versiffte Lektüre, die ein bisschen politisieren kann. Die Bücher von. Okay.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Das ist jetzt auch fast wieder eine Stunde geworden. Mal gucken, wie viel ich wegschneiden muss. Oder wegschneiden kann, damit es nicht zu lang wird.
Ja.
Und dann würde ich sagen, wir hören uns bis Sonntag. Und wir hören uns gleich, Jona.
Ja.
Tschö. Tschüss.